Ich möchte im Moment noch einmal vom Anfang anfangen, um was es eigentlich in einem Meditationskurs geht. Wie das Wort schon sagt, es geht um die Meditation. Damit wäre die Erklärung eigentlich schon abgeschlossen, aber scheinbar genügt das nicht. Der Buddha hat drei Dinge gelehrt: Sila, Samadhi und Panya. Sila ist tugendhaftes Benehmen, Samadhi ist Meditation und Panya ist Einsicht. Das wär's. Es geht nicht darum, sich zu erkundigen, wie man sein Leben einrichten soll. Es geht nicht darum, rauszufinden, ob man eventuell, trotzdem man es nicht glaubt, doch ein guter Mensch ist. Es geht darum, sich selbst zu entwickeln. In Sila, Samadhi und Panya. Der Buddha hat keinem gesagt, wie er leben soll. Der hat keinem gesagt, er soll Yoga machen oder er soll sich irgendwo hinbegeben und irgendwas lernen. Er hat gesagt, er soll sich tugendhaft benehmen. Er soll Meditation lernen und soll Einsicht finden durch das Untersuchen von Vergänglichkeit, Dukkha und Substanzlosigkeit. Nichts weiter. Und wenn man das macht, fällt anderes, alles andere in seinen bestimmten Platz. Nochmal, dazu ist ein Meditationskurs da. In der buddhistischen Tradition, in jeder buddhistischen Tradition, für nichts anderes. Womit man sich sonst noch beschäftigt, sind persönliche, individuelle Schwierigkeiten und Probleme, die der Geist sich ausdenkt, weil er sich beschäftigen will. Tugendhaftes Benehmen, Meditation, Einspitzigkeit des Geistes, Ruhe des Geistes, Kontemplation über die Daseinsmerkmale. Das dürfte eigentlich genügen, um die Zeit auszufüllen. Die Kontemplationen, die wir hier gemacht haben, sind weitgehendst. Die kann man in jeder Form benutzen. Man kann eins davon oder viele davon benutzen. Ich habe viele Möglichkeiten angeboten. Wozu tue ich das? Wozu biete ich das an? Nicht, um die Zeit totzuschlagen, sondern weil das etwas bringt. Nicht nur erfahrungsgemäß, sondern auch aus der Tradition stammend, weil es vielen Menschen was gebracht hat. Persönliche Probleme haben überhaupt keinen Platz in der ganzen Meditationskursunterhaltung. Die persönlichen Probleme, die macht man doch tagtäglich. Das hier ist eine Zeit heraus aus den persönlichen Problemen, in die Universalität von Vergänglichkeit, Dukkha und nicht selbst. Alles andere kann man Montag nach dem Mittagessen wieder anfangen. Soll ich das machen oder soll ich jenes machen? Kann ich das überhaupt? Kann ich es nicht? Wozu? Wozu das alles sich überlegen? Wieso nicht lieber meditieren oder kontemplieren, wozu man wirklich hergekommen ist? Und wenn der Geist so voll ist, dass er weder meditieren noch kontemplieren kann, dann sich die Fülle des Geistes anschauen. Und mal schauen, was ist da eigentlich los mit mir? Das, was ich eben gesagt habe, habe ich am Anfang des Kurses gesagt. Natürlich ein Grund, warum ich es jetzt wieder sage, weil es kreuz und quer geht. Einige, mehrere, ich weiß nicht wie viele, haben vergessen, worum es wirklich geht. Es ist nicht das Gleiche wie zu Hause und im Beruf sein. Es ist eine Zeit, wo man sich und die Lehre des Buddhas kennenlernt. Dazu wäre noch Folgendes zu sagen. Wenn man wirklich nicht weder meditieren noch kontemplieren kann, und das ist leicht möglich und das ist kein Grund zur Aufregung, dann ist es äußerst hilfreich, etwas mehr über die Buddha-Lehre zu lernen. Die Lehre des Buddhas, überliefert im Pali-Canon, existiert auf Deutsch. Nicht die ganze, aber ein großer Teil. Und wir haben auch einen Teil davon hier bei unseren Büchern. lernen, was der Buddha gesagt hat. Nicht lernen, was bei mir alles schief geht. Lernen, was der Buddha gesagt hat, denn dann geht es nicht mehr schief. Die Probleme, die persönlichen Probleme lösen sich auf, wenn Sila, Samadhi und Panya geübt wird. Dazu ist ein Meditationskurs, dazu ist die Lehre des Buddhas. Nicht, um sich hier hinzusetzen und zu überlegen, was mache ich Montagnachmittag oder nächste Woche oder mit dem Chef. Dazu ist es nicht. Man kann Dukkha kontemplieren und Dukkha kann in der Person des Chefs erscheinen. Natürlich, warum nicht? Oder es kann auch in der Form des Partners erscheinen, aber nicht persönlich, universell. Wir haben noch 2,5 Tage, heute Morgen und Montag einen halben Tag. Alle die, die vergessen haben, um was hier geht, bitte sich nochmal neu erinnern und von vorne anfangen. Meditieren und kontemplieren. Es geht um nichts anderes, nicht um meine Person, was ich alles für Probleme habe, sondern erkennen, was wirklich die Welt des Menschen ausmacht. Wenn jemand meditieren kann, ist das kein Problem. Kann man meditieren, hat man die Meditation als Unterstützung. Kann man nicht meditieren, muss man irgendwas unternehmen. Aber nicht sich um das eigene Zeug die ganze Zeit kümmern. Montag ab 12, persönliche Probleme. Aber ohne mich. Das ist nicht mein Job. Und der Buddha hat eine Menge gesagt über Karma. Im Pali heißt es Kamma mit Doppel-M. Aber ich nenne es Karma im Sanskrit, weil es das geläufiger ist. Obwohl wir sonst die Worte wie Pali benutzen, benutze ich das hier wie im Sanskrit. Karma ist fast jedem schon geläufig, aber sehr viel Missverständnis. Karma, in unserer Kultur ausgedrückt, bedeutet, wie du säst, sollst du ernten. Ganz einfach, ne? Überhaupt kein Problem. Wer denkt schon dran? Und womit sehen wir? Was ist die Saat, die wir ausstreuen? Die erste Saat, die wir ausstreuen, sind unsere Gedanken. Und da wir ja, wie ja wohl jeder inzwischen gemerkt hat, meistens denken, ich möchte nicht sagen immer denken, dann sind ja einige da, die auch meditieren können, aber meistens denken, so kann man sich vielleicht vorstellen, wie viel Saat wir ausstreuen. Was für einen Garten wollen wir denn eigentlich anlegen? Unkrautgarten? Rosengarten? Wild? Wirrwarr, wo man noch nicht mal hineingehen kann. Dornen, struppiges Gebüsch oder schöne Blumen. Eine Wiese, erfreulich. Was wollen wir sehen? Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Oder wir sind unserer eigenen Saat der Gärtner. Warum nicht das Gute säen? Es ist so einfach. Leider hat der Mensch, vor allen Dingen der Mensch so in unserer Art Gesellschaft, wo sehr viel Wert auf Bildung gelegt wird, einen äußerst komplizierten Geist, der sich mit der ganzen Information, die er bekommen hat in den letzten 2, 3, 4, 5, 6 Jahrzehnten, irgendwie zurechtfinden will und diese ganze Information in einen Kreislauf, in einen immer wiederkehrenden Kreislauf von Erkenntnissen einordnen möchte. Das geht aber nicht. Information und Erkenntnis ist überhaupt nicht dasselbe. Ist ganz was anderes. Information ist hilfreich, vor allen Dingen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber sonst hat es überhaupt nichts damit zu tun, was wir eigentlich wirklich machen. Denn die Information, dass wie du säst, sollst du ernten, ja, hat die irgendjemand hier noch nicht gehabt, diese Information? Das hat doch jeder. Und? Was hat man damit gemacht? Erfahrungsgemäß sehr wenig. Im Allgemeinen sagt der Geist, wenn er das hört, ach ja, richtig. In der Religionsstunde, wie ich 10 war, wurde das mal erwähnt. Ja, sicher wurde das mal erwähnt. Wird wahrscheinlich mehr als einmal erwähnt worden. Diese ganze Information, die wir haben, spielt sich auf einer Ebene ab, die uns überhaupt nichts nutzt. Naja, sie nutzt schon was. Sie nutzt, um unser Ego ein bisschen aufzuplustern. Schau, was ich alles weiß. Und da kann man natürlich auch die andere Sache beiseite machen. Schau, was ich alles nicht weiß. Geht auch. Aber im Allgemeinen machen wir lieber, schau, was ich alles weiß. Aber das nutzt uns nichts. Hat man sich inzwischen mal in den ganzen Tagen, die wir jetzt hier waren, überlegt, was will ich eigentlich mit dem Rest meines Lebens machen? Um was geht's mir? Was ist die Priorität? Was suche ich? Wenn man sich das überlegt hat und die Antwort war, eventuell bei einigen, inneres Glück, innerer Friede, dann muss man irgendwas dazu tun. Ramana Maharshi, ein erleuchteter Weiser im Süden Indiens, der in den 50er Jahren gestorben ist, sagte dazu, Glück und Frieden sind nicht unser Geburtsrecht. Die, die es haben, haben es sich schwer erarbeitet. Schwere Arbeit ist nicht allzu beliebt, aber wenn es einem ernst ist, macht man es schon mal, um zu sehen, ob was bei rauskommt. Auch nur so kann man sich der Lehre des Buddha nähern. Mal machen, um zu sehen, ob was bei rauskommt. Ich kann euch versichern, der Buddha hat nie gesagt, ob man Kinder kriegen soll oder nicht. Aber der Buddha hat gesagt, dass man gutes Karma machen soll. Das hat er ja gesagt. Weil gutes Karma unsere Unterstützung ist. Das heißt also gute Samen säen. Das Karma, was wir machen, fängt an im Gedanken. Nur so können wir überhaupt etwas sagen oder tun. Wie gut passen wir auf unsere Gedanken auf? Besser jetzt durch das Etikettieren, hoffentlich. Wie gut passen wir auf unsere Gedanken auf? Und dazu kommt dann, fühlen uns selbst verantwortlich. Jeder Gedanke, der hochkommt, ist mein. Da ist kein anderer, dem der Gedanke gehört. Da ist kein anderer, der den Gedanken verschuldet. Der Gedanke ist mein. Und je weniger der Läuterungsprozess bis jetzt fortgeschritten ist, desto verschmutzter sind die Gedanken. Was sonst? Anders geht's doch gar nicht. Wir haben über den Läuterungsprozess gestern gesprochen. Das ist das Karma-Machen. Wenn die Gedanken verschmutzt sind, ist die Sprache und die Tat genauso. Wir machen also von Moment zu Moment Karma, weil wir von Moment zu Moment denken. Wenn wir uns konzentrieren, und das soll ja auch vorkommen, dann machen wir äußerst gutes Karma, weil zu der Zeit keinerlei verschmutzte Gedanken oder Gefühle hochkommen können. Es ist entweder oder. Ist das nicht schon genug Ansporn, um sich hinzusetzen und zu meditieren? Um wenigstens die Minuten oder wie lange es immer sei, der Konzentration zu bekommen, die die Läuterung in uns automatisch hervorrufen. Vielleicht ist es auch so, dass man natürlich selbst gar nicht merkt, wie verschmutzt es da drinnen ist, weil man in diesem Schmutz schon immer gelebt hat. Das ist klar. Wenn man immer in einem gewissen Umfeld lebt, dann sieht man das gar nicht mehr. Kommt jemand dazu und sieht das, denkt er vielleicht, na, das ist ja eine schöne Unordnung hier. Aber selber merkt man es vielleicht gar nicht mehr. Dann, wenn man es gar nicht mehr merkt, muss man sich auf die Reaktion seiner Umwelt verlassen. Wie reagieren die auf mich? Sind die beglückt, mit mir zusammen zu sein, oder möchten sie lieber davonlaufen? So sieht es im Allgemeinen aus. Nun ist man natürlich höflich und sagt nicht, ich möchte davonlaufen. Aber spüren kann man das schon, ob die Leute mit einem zusammen sein wollen oder ob sie davonlaufen wollen. Nicht nur eine Person. Eine Person ist vielleicht noch nicht genug als Spiegel, sondern überhaupt unsere persönlichen Beziehungen zu anderen Menschen. Denn es ist wirklich so, dass der Mensch im Prinzip Scheuklappen anhat und die eigenen Schwierigkeiten überhaupt nicht erkennt, nur die ganz schlimmen. So wie zum Beispiel, ich habe furchtbare Angst oder ich bin entsetzlich verliebt, und das merkt man. Aber was man sonst alles für Gedanken da in seinem Kopf herumwälzt, die niemanden etwas nutzen, am wenigsten einem selbst, merkt man schon gar nicht mehr. Etikettieren, na, auch das wird vergessen, ne? Immer wieder etikettieren. Was ist denn das eigentlich? Karma machen ist konstant. Jeder, der glaubt, dass er ich heißt, macht Karma. Das heißt, fast jeder. Fast jeder glaubt, dass er ich heißt, also macht er Karma. Denn da ist die Absicht dahinter. Wir müssen also sehr vorsichtig sein mit unseren Absichten und die wirklich untersuchen. Was habe ich für Absichten? Nun ist das gar nicht so einfach, weil wir geneigt sind, in Extreme zu gehen. Und zwar das eine Extrem ist das beliebtere, sich einzureden, dass man ganz altruistische, wunderbare Absichten hat, was in Wirklichkeit überhaupt nicht stimmt. Das andere Extrem ist nicht so häufig, wo man sich einredet, dass man schlechte Absichten gehabt hat, obwohl man was Gutes getan hat. Das ist nicht so häufig, aber es passiert auch. Das sind die Menschen, die sich selbst immer wieder klein machen und sich selbst nicht lieben können. Aber die meisten Menschen reden sich ein, dass sie erstklassige Absichten haben, und wenn es dann nicht funktioniert mit diesen erstklassigen Absichten, dann muss ja wohl jemand schuld sein, der diese Absichten durchkreuzt hat. Und noch dazu nicht dankbar war für diese wunderbaren Absichten. Das stimmt aber alles nicht. Das sind alles Fehlgedanken. Die Absicht war nicht rein. Da gibt es von dem Buddha eine Erklärung, wie man damit umgehen kann, um das sich selbst zu verdeutlichen. Und noch einmal möchte ich betonen, die Lehre des Buddha ist ein Wegweiser, eine Landkarte. Aber auf der muss man selber auf die Reise gehen. Man ist total selbstverantwortlich. Kein anderer kann dazu etwas tun. Was der Buddha da als Wegweiser gegeben hat, ist etwas, was mit Achtsamkeit sehr häufig zusammengenannt wird. Das heißt Wissensklarheit. Achtsamkeit heißt Sati, S-A-T-I, und diese Wissensklarheit heißt Sampajnana. Und die beiden werden sehr häufig zusammen genannt. Und diese Wissensklarheit besteht für den täglichen Bedarf aus 4 Schritten. Und wenn man diese 4 Schritte benutzt, wird man vorsichtiger, auf jeden Fall. Vorsichtiger mit den ganzen Gedanken, mit diesem Wirrwarr von Wünschen und Begierden, Ablehnungen, Ängsten und Ärgernissen. Der erste Schritt, den wir machen, ist, was ist der Zweck meines Gedanken? Oder des Wortes, was ich aussprechen will, oder auch der Tat, die ich vorhabe. 1 von 3. Diese 3 sind unsere 3 Tore. Gedanken, Worte und Taten. Das ist alles, was wir haben, wie wir uns äußern können. Wenn also ein Gedanke im Geist ist, und mit denen haben wir am meisten zu tun, was ist der Zweck? Und da kann uns sehr leicht passieren, hoffentlich, dass wir sehr oft merken, zwecklos. Nichts wie Ablenkung oder Ego-Bestätigung. Total zwecklos. Bringt überhaupt nichts. Nur noch mehr Durcheinander, noch mehr Wirrwarr. Na, dann lässt man es vielleicht fallen, wenn man in der Lage ist, das zu erkennen. Sollte man aber erkennen, dass dieser Gedanke wichtig und hilfreich und zweckentsprechend ist, dass er wirkt, dass man wirklich eine gute Absicht dahinter sieht. Und das muss untersucht werden. Denn Karma sind die Absichten. Wenn man eine gute Absicht dahinter sieht, dann ist die nächste Untersuchung, ist das, was ich hier denke, sagen will oder tun will, das heilsamste Mittel, um diesen Zweck zu erfüllen. Das heißt also, man hört auf mit impulsivem und instinktivem Denken, Reden und Tun, sondern untersucht, was man eigentlich macht. Allmählich wird es einem viel klarer. Es ist nicht nötig, alles, was in den Geist hineinkommt, zu verfolgen. Das muss einem bei der Meditation doch klar werden, was da für viel Unsinn hochkommt. Wenn man das nicht gemerkt hat, hat man nicht etikettiert. Kommt bei jedem, außer wenn man die Vertiefung kann, so viel Unsinn hoch, dass einem das unbedingt einmal sagen muss, dass das im täglichen Leben ja auch nicht anders ist. Nur da merkt man es nicht. Also wenn ich jetzt so weit bin, dass der Zweck meines Gedankens wirklich eine richtige und gute Absicht hat und dass ich auch das beste Mittel schon gefunden habe dafür, um diesen Gedanken, die Worte oder die Taten in die Wirklichkeit umzusetzen, dann ist die dritte Überlegung, sind diese Gedanken, Worte oder Taten im Dhamma? Ganz einfach gesagt, würde der Buddha sich damit abgeben? Ganz einfache Frage. Kann man sich so ungefähr vorstellen. Und wenn zu irgendeiner dieser Fragen die Antwort Nein ist, um Gottes Willen fallen lassen. Die Hälfte der Gedanken täglich, mindestens, wenn nicht mehr, würden darauf Nein sagen. Der Buddha hätte sich damit bestimmt nicht abgegeben. Womit hat sich denn der Buddha abgegeben? Mit dem Erklären des Weges, der aus jedem Dukkha herausführt. Daher ein Weg, der die Ich-Bezogenheit verkleinern muss. Daher ein Weg, der sich um Dinge kümmert, die nicht auf Bekommen eingerichtet sind, sondern auf Verschenken. Sind meine Gedanken, Worte oder Taten darauf gerichtet oder nicht? Wenn ich jetzt bei der dritten Überlegung immer noch Ja sage, dann machen. Weiter denken, sagen oder tun. Und dann als viertes das Resultat untersuchen. Habe ich mit dem, was ich gedacht, gesagt oder getan habe, den Zweck erfüllt, den ich im Auge hatte? Und wenn nicht, warum nicht? Nur so wird es einem klar. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, nicht nur im Karma machen, aber sehr stark damit verbunden, sondern auch in eine Klarheit schaffen. Es ist erstaunlich, mit was wir unseren Geist anfüllen. Unseren Körper würden wir mit solchem Zeugs nie anfüllen. Auf die Idee würden wir gar nicht kommen, so ein Wirrwarr da hineinzutun. Mit dem Geist ohne weiteres. Und dann natürlich auch das von uns geben in Worten und Taten. Und so damit, was machen wir damit? Wir verschmutzen unsere Umwelt. Wir sind interessiert, unser Plastik und unsere Flaschen und alles schön separat zu halten, damit die Umwelt ein bisschen besser in Schuss bleibt. Aber mit unseren Gedanken, Worten und Taten passen wir überhaupt nicht auf. Und das ist die größte Verschmutzung der Umwelt, die es gibt. Die Menschen, die in unserer Umwelt sind, die merken es auch nicht, weil sie dasselbe tun. Aber darauf kommt es nicht an. Wenn man sich einmal dazu durchgerungen hat, die Lehre des Buddhas zu hören und sich hinzusetzen und zu versuchen, zu meditieren und zu kontemplieren, dann gehört dazu dieser Prozess. Natürlich auch ein Läuterungsprozess. Ohne diesen Läuterungsprozess geht es überhaupt nicht. Und vielleicht ist das Wichtigste bei diesen drei Punkten, die wir untersuchen müssen, wie egobezogen der Gedanke, das Wort und die Tat sind. Wenn wir das einmal untersuchen könnten, dann würde uns vieles klar. Und wir würden wahrscheinlich von 50% unserer Gedanken, Worte und Taten Abstand nehmen. Und das wäre ein großes Glück für die Welt und ein großes Glück für uns selbst. Die egobezogenen Absichten, das heißt, wo man nur an sich denkt und überhaupt nicht im Auge hat, weder das spirituelle Wachstum noch das gute andere, mit dem man zusammenkommt, mit dem man jetzt zusammen ist, kann einen nicht glücklich machen. Es macht niemanden glücklich. Es ist mit tiefen Schwierigkeiten verbunden. Und darum hat wohl jeder große Schwierigkeiten. Diese vier Punkte sich zu merken, dürfte nicht allzu schwierig sein. Aber da wir ja in der Lage sind, all das, was uns helfen kann, zu vergessen, so wird das da vielleicht auch nicht ganz anders aussehen. Auf jeden Fall sind es die Wegweiser des Buddha.